ARD.
Die Hisbollah hat einen neuen Anführer ernannt. Nach Jahrzehnten als Nummer zwei übernimmt Naim Qassem die Führung bei der libanesischen Terrormiliz.
Parallel dazu hat Israel die heftigsten Angriffe seit langem im Nahen Osten gestartet. Sowohl im Libanon als auch im Norden des Gazastreifens sind viele Menschen getötet worden.
Und wir schauen in die Ukraine bzw. nach Russland. Dort sollen jetzt nämlich 10.000 nordkoreanische Soldaten auf den Kriegseinsatz vorbereitet werden. Und das löst natürlich einiges an Reaktionen aus.
Hallo, ich bin Mareike Markosch.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Unser erstes Thema heute ist Naim Qassem, so heißt der neue Chef der Hisbollah im Libanon. Und der kennt die Organisation sehr gut, nehme ich mal an. Der war nämlich Gründungsmitglied und dann 33 Jahre lang Vize bei der Hisbollah. Vor ein paar Wochen ist dann der bisherige Chef Nasrallah getötet worden. Eigentlich war ein anderer Nachfolger vorgesehen, nämlich Hashem Safieddin. Der ist dann allerdings auch getötet worden. Und jetzt ist die ewige Nummer 2, Qassem, also tatsächlich die neue Hisbollah Nummer 1.
Qassem gilt als deutlich weniger charismatisch als Nasrallah. Er ist mehr so ein Gelehrter, tritt eher nüchtern auf. Manche sagen sogar ein bisschen spröde. Mhm. Und er spricht auch nicht den libanesischen Dialekt, sondern klassisches Arabisch. Wie lange er jetzt Hisbollah-Chef bleibt, bleibt abzuwarten. Israel zumindest geht nicht davon aus, dass er lange im Amt ist. Außenminister Gallant hat als Reaktion geschrieben, vorübergehende Ernennung, nicht für lange, der Countdown hat begonnen.
Ja, vielleicht auch, um das gleich zu untermauern und Stärke zu zeigen, hat Israel die heftigsten Angriffe seit einer ganzen Weile gestartet. Und zwar sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon. Bis September haben sich die israelischen Angriffe ja hauptsächlich auf den Süden des Libanons an der Grenze zu Israel konzentriert. In den letzten Wochen ist aber auch der Ostlibanon immer öfter unter Beschuss geraten.
Ja, innerhalb von 24 Stunden sind mindestens 60 Menschen getötet worden. Die libanesischen Behörden sprechen von Luftangriffen etwa in Beqaa und Baalbek-Hermel. Das sind beides Regionen im Osten, also an der Grenze zu Syrien. Und auch im Norden des Gazastreifens gab es heftige Angriffe. Da sind laut der Hamas fast 100 Menschen getötet worden. Auch 4 israelische Soldaten sind da gestorben, hat die Armee gesagt.
Angriffe gab es letzte Nacht und heute auch in der Ukraine. Und damit sind wir bei unserem zweiten großen Thema heute. Vor allem in der Ostukraine gab es Raketen- und Drohnenbeschuss. In Kharkiv sind mindestens 4 Menschen getötet worden. Außerdem wurde da ein historisch wichtiges Gebäude getroffen.
Genau, und zwar das erste Hochhaus der Sowjetunion, Gazprom heißt das. Das war Anwärter darauf, als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt zu werden. Jetzt ist es von einer Gleitbombe beschädigt worden. Unsere Korrespondentin Andrea Beer in Kiew hat sich dazu informiert.
Der berühmte Baukomplex entstand 1925 bis 28 und ist eine Ikone sowjetisch-konstruktivistischer Architektur. Damals war Kharkiv die Hauptstadt der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik und ein bedeutender Bauplatz modernistischer Architektur der Sowjetunion. Noch in der Nacht eilte Mikola Tschechunow zu dem rauchenden Gebäude. Der fast 80-Jährige ist seit mehr als 2 Jahrzehnten Direktor des Gazprom. Er sagte dem Sender Suspilne:
Es gab schon mehrere Explosionen rund um unser Gebäude. Bisher wurden nur die Fenster beschädigt. Jetzt ist der Schaden deutlich größer. Wir werden die Fenster zumachen und abdecken, was beschädigt ist. Die Wand ist völlig zerstört. Die Decke über dem dritten Stock ist zerstört, genauso wie der zweite Stock. Die Fenster darunter sind zerbrochen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Jahre in diesem Gebäude arbeiten würde. Ich bin in dieses Gebäude verliebt. Das ist nicht nur beschämend, sondern bringt mich auch zum Weinen. Das Gazprom gilt als erster Wolkenkratzer der Sowjetunion und ist nur eines von vielen architektonisch wertvollen Gebäuden in Kharkiv.
Andrea Beer in Kiew war das. Wir hatten es gestern im Podcast schon mal kurz erwähnt. Russland wird im Krieg gegen die Ukraine ja angeblich auch von nordkoreanischen Soldaten unterstützt. Das Pentagon geht davon aus, dass Nordkorea bis zu 10.000 Soldaten nach Ostrussland geschickt hat, damit sie dort für den Krieg ausgebildet werden und dass sie dann in den nächsten Wochen auch tatsächlich auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden, vermutlich in der Region Kursk.
Laut dem Pentagon zeigt das vor allem, wie verzweifelt Putin mittlerweile ist und dass er in größeren Schwierigkeiten steckt, als den Menschen klar ist. Putin selber bestreitet übrigens gar nicht, dass nordkoreanische Soldaten in der Ukraine kämpfen und sagt, die NATO hätte ja auch Personal in die Ukraine geschickt. Also so nach dem Motto ist ja nur fair. Dass die Verbindung zwischen den beiden Ländern gestärkt wird, ist aber auf jeden Fall offensichtlich. Seit heute ist zum Beispiel die nordkoreanische Außenministerin zu Besuch in Russland. Unser Korrespondent in Moskau, Frank Eichmann, hat da mal ein paar Stimmen und Infos dazu zusammengetragen.
Am frühen Morgen Moskauer Zeit meldeten russische Staatsnachrichtenagenturen, Choe Son-hee, die Außenministerin Nordkoreas, sei in Wladiwostok eingetroffen. Hat das damit zu tun, dass Nordkorea jetzt nach umfangreichen Waffenlieferungen wohl auch eigene Soldaten nach Russland schickt, um sie in dem Teil des Gebietes Kursk einsetzen zu lassen, das die Ukraine besetzt hält? Oder gar direkt an der Kriegsfront in der Ukraine? Bislang ist nichts davon offiziell in Moskau bestätigt. Als Präsident Putin vergangenen Donnerstag beim BRICS-Gipfel zu Satellitenbildern westlicher Geheimdienste zu Truppenverlegungen gefragt wurde, sagte er, und man kann es als eine Art Halbeingeständnis interpretieren, Bilder sind eine ernste Sache. Wenn es Bilder gibt, bedeutet das, dass sie etwas widerspiegeln. Wie Sie wissen, wurde gerade heute von der Staatsduma das Abkommen über die strategische Partnerschaft mit Nordkorea ratifiziert. Darin steht Artikel 4 und wir haben nie daran gezweifelt, dass die Nordkorea Führung unsere Vereinbarungen ernst nimmt. Aber was wir tun werden und wie, ist im Rahmen dieses Artikels unsere Sache. Das erwähnte Abkommen wurde am 19. Juni unterzeichnet. In Artikel 4 sichern sich Russland und Nordkorea gegenseitigen Beistand, auch militärische Hilfe im Fall eines bewaffneten Angriffes zu. Zwar hat Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen, offiziell die spezielle Militäroperation, argumentiert inzwischen aber, der Westen, die NATO, die USA hätten das aggressiv provoziert. Mehr noch, so gestern Außenminister Lavrov. Der Präsident hat wiederholt konkrete Daten darüber vorgelegt, dass Militärangehörige westlicher Armeen in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte kämpfen. Ohne die Hilfe westlicher Spezialisten, ohne Satellitendaten, die die Ukrainer selbst natürlich gar nicht haben, könnten sie keine Raketen einsetzen. Daher sind westliche Militärangehörige schon seit langem in der Ukraine im Einsatz. Dies ist Teil des hybriden Krieges der NATO und der Europäischen Union gegen unser Land. Dieser stetig wiederholten offiziellen Linie folgend sieht sich Russland durchaus im Recht, nordkoreanische Soldaten einzusetzen. Zwar fehlt noch der letzte Beweis, aber der russische Militärexperte Juri Fjodorow geht davon aus, dass 10.000 bis 12.000 nordkoreanische Soldaten demnächst im Gebiet Kursk zum Einsatz kommen. Keine sehr große Zahl, aber durchaus eine Hilfe für das russische Militär, sagte er in einem unabhängigen russischen YouTube-Kanal. Und auch Nordkorea profitiere. Erstens erhält Nordkorea von Russland ordentliches Geld für diese Soldaten, Dollar. Das ist für Kim Jong-un wirtschaftlich wichtig, da sich Nordkorea in einer eher schlechten wirtschaftlichen Lage befindet, die Folgen der Covid-Pandemie immer noch nicht überwunden hat. Außerdem ist Kim Jong-un zweifellos daran interessiert, dass seine Armee oder zumindest ein Teil von ihr Kampferfahrungen erhält. Schließlich haben nordkoreanische Truppen nach 1953 nie wieder an einem Krieg teilgenommen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Tarek Yusbashi
und Mareike Makosch. Thank you.